Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Heute habe ich die Iris zu Gast und zwar sprechen wir über Calisthenics im Freestyle-Bereich. Es war für mich bis vor kurzem auch noch etwas, wovon ich nur eine vage Vorstellung hatte. Und wir beleuchten heute das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wie kann Training aussehen? Wie kann man anfangen mit einem Training? Was sind die Probleme? Was spielt die Ernährung für eine Rolle? Wie sehen Wettkämpfe aus? Wäre es vielleicht gut geeignet, zum Calisthenics und Freestyle-Bereich zu wechseln? Wäre vielleicht nicht. Sei gespannt. Hör zu, teile die Folge mit deinen Freunden und Freundinnen. Und ja, hab einen wunderschönen Tag. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Heute darf ich die Iris begrüßen. Iris kommt aus der Sportart Calisthenics. Und Iris, stell dich mal bitte selber vor. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
Also erstmal danke für die Einladung zu dem Podcast. Ja genau, ich heiße Iris, ich bin 23 Jahre alt, mache in erster Linie den Sport Calisthenics, habe davor aber schon einige andere Sportarten eigentlich mein ganzes Leben gemacht. Also Sport war immer wichtig für mich. Und ja, sonst in meinem gewöhnlichen Leben bin ich nach wie vor Studentin. Ich studiere Wirtschaft, bin jetzt recht bald fertig. Und ja, genau. Also ich mache jetzt Calisthenics seit circa 3,5 Jahren. Und es hat sich in der Zeit eigentlich so ziemlich zu meinem Lebensmittelpunkt entwickelt, womit ich damals eigentlich nicht gerechnet hätte, als ich angefangen habe.
Genau. Was hast du denn davor gemacht für Sportarten?
Es waren viele. Also ich würde sagen, so das Größte war in erster Linie eigentlich Kunstturnen, also Boden- und Gerätturnen. Verwendet man ja beide Begriffe eigentlich. Und das habe ich 13 Jahre lang gemacht, so nicht auf Hochleistungsniveau, aber ich habe schon an Wettkämpfen in Österreich teilgenommen. Und ja, es waren circa dreimal die Woche, manchmal viermal die Woche Training. So ungefähr. Aber jetzt war jetzt nicht mit Volldruck und auf Nationalkader oder so, war ich nicht auf der Ebene. Aber ich habe halt einiges gelernt, was mir auch jetzt in Calisthenics hilft, also vor allem was Körperspannung betrifft und wie ich gewisse Beweglichkeit, auch ein guter Punkt, genau. Und sonst habe ich gemacht, relativ lange getanzt, also ich habe 5 Jahre oder 6 Jahre, was glaube ich, Ballett gemacht. Eine gewisse Zeit habe ich auch Jazzdance gemacht und Hip-Hop. Dann habe ich 5 Jahre lang geklettert. Das war auch ziemlich zeitgleich während dem Turnen eben in der Schule. Ich habe Golf gespielt lange. Da habe ich auch an teilgenommen. Ja, ganz was anderes, aber es ist so ein bisschen so ein Familiending. Also meine ganze Family spielt Golf. Das war für uns immer so. Im Winter fährt meine ganze Family Ski. Also ich fahre Ski, seit ich gehen kann, so ungefähr. Und im Sommer waren wir halt immer, weil man nicht Skifahren kann, wollen wir stattdessen Golf spielen. Und da habe ich eigentlich, ich war nicht so schlecht, aber es war für mich ein bisschen, ich bin so ein Mensch, der braucht immer einen Adrenalinkick und den kriege ich beim Golfen nicht. Es ist ein extremer Präzisionssport, wo du halt eine Bewegung 3 Milliarden Mal ausführst und an jedem kleinsten Detail schleifst, aber auch ganz interessant eigentlich. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Tanzen würde ich noch immer gerne. Das ist leider vorbei, ja. Aber das waren, denke ich, so die größten Sportarten, die ich die längste Zeit gemacht habe. Also dazwischen war dann auch Reiten und so. Die klassischen Mädelssportarten, die man dann so ausprobiert, wenn man irgendwo um die 10 Jahre alt ist. Aber das habe ich alles nicht lange gemacht.
Ja, also wer dich nicht kennt, also als ich dich das erste Mal gesehen habe, man sieht das auf jeden Fall, diesen sportlichen Hintergrund, allein wie du dich bewegst und wie du stehst. Das ist richtig beeindruckend auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man auch auf deinen Videos teilweise, wie du auch an Übungen rangehst. Das ist schon Wahnsinn. Also, sag ich mal, mit der Vergangenheit ist ja auch irgendwie klar, ja.
Ja, ich höre das tatsächlich immer wieder, wenn man sich Calisthenics-Kombos ansieht, dann denkt man ja meistens so irgendwie in dieses Brachiale und die meisten Leute gehen auch so dran und ich habe recht oft schon, dass Leute irgendwie gelacht haben und gemeint, ja, ich stehe halt davor und gehe etwas eleganter hin, einfach.
Ja.
Ja, aber ich liege wahrscheinlich daran, einfach am Ballett und am Turnen, wo du das ja wirklich reingedrillt bekommst und das werde ich, glaube ich, auch nie irgendwie wie soll ich sagen, loswerden will ich auch gar nicht, weil ich finde es schön, wenn man da ein bisschen so eine weibliche Eleganz auch mal reinbringt in einen Sport, der eigentlich so hart nach außen oft dargestellt wird. Und ich finde, das muss man nicht, weil es heißt, ich meine, Calisthenics heißt schöne Kraft und ich verbinde da sehr viel mehr damit als einfach nur imposante Kraftelemente.
Wie bist du dazu gekommen? Also wie war so dein Anfang zu Calisthenics?
Wie kommt man darauf? ich kannte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen bin, kannte ich den Sport de facto nicht. Also ich habe noch nie davor von Calisthenics oder Street Workout gehört. Das war für mich komplettes Neuland. Ich habe damals gerade eigentlich mit dem Turnen aufgehört gehabt, weil ich eine Rippenverletzung hatte. Also ich habe mir durch eine Bronchitis den Brustkorb mehr oder weniger beim Husten gesprengt und mir eine Rippe gebrochen. Das war der Tod für den Sport bei mir. Und dann habe ich mich nach Wien und wusste nicht so ganz, welchen Sport ich machen soll und habe dann eine Zeit lang eigentlich Lateintanz gemacht. Das war nur, weiß nicht, ein paar Monate und gleichzeitig Tricking. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist mehr oder weniger so Freestyle-Bodenturnen.
Ja, sagt mir was, ja.
So, ich habe Boden immer beim Turnen sehr gerne gehabt und in einer dieser Einheiten, das war, keine Ahnung, nach ein paar Wochen das mache, habe ich mir im linken Sprunggelenk 3 Bänder gerissen. Und aber ich habe in dem Sprunggelenk schon mal Bänder gerissen gehabt, also ich bin da sehr anfällig darauf leider, das ist, glaube ich, einfach eine Turnerkrankheit. Und damals waren 2 Leute von Team Alpha bei in dem gleichen Gym mehr oder weniger, das waren der Pauli und der Alvin, kennst du wahrscheinlich nicht, aber sind normalerweise sehr, sehr oft bei uns im Gym. Und die sind damals zu mir her und haben mir angefangen herumzublödeln irgendwie und mich aufzumuntern, weil ich halt fertig war und ich irgendwie auch kaum wen kannte in dem Gym. Und der Alvin hat mich dann eine Woche später auf ein Date eigentlich eingeladen. Da haben wir halt dann über Calisthenics gesprochen. Ich war damals urfasziniert, dass man irgendwie Reckturnen so anders macht. Also die haben damals Freestyle gemacht. Es gibt ja bei Calisthenics eben diese reinen Kraftelemente und dann gibt es diese dynamischen Schwungelemente. Und das hat mich eben sehr ans Turnen irgendwie erinnert, aber es war halt irgendwie anders. Hat viel cooler ausgeschaut. Und ich habe Reck gehabt früher. Es war mein absolutes Hassgerät beim Turnen. Und er hat mich damals überredet, dass ich zu einem Anfänger-Event mitkomme bei ihnen, also bei Team Alphabar, und mir das mal anschaue. Und damals war eigentlich kein anderes Mädel jetzt so wirklich in dem Sport in Österreich oder zumindest im Freestyle-Bereich drinnen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich durchs Turnen recht gutes Verständnis habe, wie quasi der Körper solche Bewegungen ansteuern muss, dass das gut aussieht. Und habe gemerkt, dass ich auch eine recht gute Kraftbasis noch habe von früher. Und ja, ich weiß noch, ist mir so richtig eingeleuchtet eigentlich, wie ich die ersten Human Flag Übungen gemacht habe, also wo du dich so langsam rantastest. Und da habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie doch ziemlich liegt. Und dann war ich noch bei 2, 3 Events dabei und irgendwie auf dem Zeitpunkt hat sich mein ganzes Leben geändert, weil Team Alpha war so irgendwie meine Familie wurde in Wien. Also das sind de facto meine Freunde in Wien, ist Team Alpha war und sonst kenne ich nicht so viele wieder. Außer halt die irgendwie im Studium hergekommen sind. Aber der Großteil ist halt wirklich der Sport. Und über das ist dann halt immer mehr und mehr geworden. Ich habe plötzlich angefangen, wirklich jeden Tag zu trainieren, was nicht wirklich gesund war. Aber es hat mir Spaß gemacht damals. Und dann bin ich ins Showteam und irgendwie so hat das Rad seinen Lauf genommen. Und jetzt bin ich irgendwie picken geblieben.
Ja. Ja, kannst du mal erklären, wie so eine Trainingswoche bei dir aussieht? Also aus dem Krafttraining kennt man ja so in so einer Einheit halt, du machst ja 3x8 mit dem Gewicht, Kreuzheben oder sowas. Bei euch sieht das ja ein bisschen anders aus, weil du auch sagst, man unterteilt halt zwischen diesen statischen und dynamischen Elementen. Kannst du mal so beschreiben, wie so eine Woche bei dir aussieht?
Also im Prinzip trainiere ich circa 4 bis 5 Mal die Woche. Momentan jetzt mit Corona und allem ist es eher, sage ich jetzt mal, aufs Minimum reduziert, weil ich halt auch viel Prüfungen habe und nicht so viel machen kann. Insofern fallen jegliche Jam-Sessions und alles, wo ich halt nur Spaß habe, weg. Aber so diese wirklichen Trainingseinheiten sind bei mir 4 die Woche. Die dauern im Schnitt 3 Stunden. inklusive Warm-up in dem Fall jetzt gerechnet, also mein Warm-up ist normalerweise eine halbe Stunde, dann ist es meistens circa 1 bis 1,5 Stunden wirklich Technikarbeit, wo ich, oder halt, wo ich wirklich an Progressions selber arbeite von Skills, also du hast ja verschiedene Progressions bei den Statics, genau, und dann ist normalerweise 1 Stunde wirklich Kraft. Also so sieht es momentan aus. Wenn ich jetzt aber unter normalen Umständen, also ohne Corona, mit Events und Shows und so weiter, kommen 1 bis 2 Trainingseinheiten dazu. Das ist Showtraining in erster Linie, wo wir halt wirklich Choreografien haben und ganze Kombinationen üben. Also das ist weniger auf Technik und Kraft fokussiert, sondern wirklich auf die Präsentation quasi von dem Sport. Und da ist es auch so, dass ich 2-mal die Woche noch zusätzlich normalerweise 1 Stunde Freestyle mache. Also diese ganzen dynamischen Sachen, wo ich herumschwinge. Aber generell würde ich mich selber mehr als diese Kraftathletin eigentlich einordnen und weniger als die Dynamikerin, weil ich da einfach auch viel, viel mehr Zeit damit verbringe. Und ich finde, dass man wesentlich besser trainieren kann, weil du eben klassische Krafttrainingspläne verwenden kannst, die halt ein bisschen angepasst sind auf Calisthenics. Aber du kannst mit Sets und Reps arbeiten und das geht beim Freestyle zum Beispiel gar nicht. Das ist halt, Freestyle ist wie Turntraining. Du probierst 3 Milliarden Mal, fliegst 3 Milliarden Mal aufs Gesicht und irgendwann geht's auf. Also, so ungefähr. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und Freestyle trainiere ich momentan gar nicht, einfach weil mir auch die Zeit fehlt mit der Uni. Ich möchte aber, sobald ich wieder Luft habe, da wieder reinstarten, weil es gerade für Meisterschaften oder so essentiell ist, wenn du irgendwas erreichen möchtest. Und es macht mir Spaß, das muss man auch dazu sagen.
Ja, der Sport ist ja an sich relativ oberkörperlastig, wenn man das mal so bedenkt. Ist es denn so, dass du wirklich nur Oberkörpertraining machst oder macht ihr auch generell irgendwie so Kniebeugen, irgendwie, Kreuzheben, was für den Unterkörper?
Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Prinzipiell
auf jeden Fall.
Machen, ja. Nachdem wir aber eigentlich, zumindest am Anfang arbeitet man ja fast nur ohne Gewicht. Und bei mir kommen halt jetzt immer mehr Gewichte dazu, weil die Basics halt zu leicht werden, einfach ohne. Also du würdest dann halt einfach nur mehr im Cardio-Bereich arbeiten, ohne dass du irgendwie einen Kraft Muskelzuwachs hast. Also insofern ist Beintraining ein bisschen schwierig. Und ich möchte es prinzipiell auch nicht machen, weil, ich meine, wir haben diese ganzen Hebelübungen. Also alles, wo du quasi irgendwie 2 Arme hast und du musst halt deinen Körper irgendwie ausbalancieren. Das heißt, je schwerer die Beine sind, desto blöder wird es. Spielen auch Proportionen eine recht große Rolle. Aber ich persönlich trainiere Beine nicht wirklich. Mein Beintraining sozusagen beschränkt sich ziemlich auf den Ausdauerbereich und da alles im Zusammenhang mit Bergsport. Weil das macht mir einfach Spaß. Also ich gehe gern wandern, gehe gern Skitouren und fahre gern Ski. Also das ist mein einziges Beintraining. Aber wirklich jetzt so, dass ich Krafttraining mit Beinen mache, das ist gar nicht. Weil, wie gesagt, also ich brauche es nicht wirklich. Es würde mir nur die Übungen erschweren. Natürlich ist es wichtig, dass man eine gewisse Beinspannung hat. Ja. Also das ist, Körperspannung ist, da finde ich, das wesentlich Wichtigere in dem Ganzen. Aber dass ich jetzt wirklich besonders was drücken kann mit den Beinen oder so oder heben, spielt nicht wirklich eine Rolle, nein.
Merkst du dann, also unterteilt ihr dann bei den normalen Krafteinheiten auch irgendwie noch so in Muskelgruppen, weil wenn du halt immer dieses Oberkörpertraining hast, wie sieht es da aus mit dem Punkt Regeneration? Also du merkst ja dann auch wahrscheinlich schon, okay, jetzt bin ich ja im Rücken von den ganzen Klimmzügen, Muscle-Ups wahrscheinlich relativ ermüdet. Kann man das irgendwie noch, wie macht ihr das?
Also bei uns ist so meistens die Aufteilung in Push und Pull.
Ja,
okay. In meisten Fällen sind Trainingspläne so geschaltet, dass du eine Push- und eine Pull-Übung hast. Und in meinem Fall ist es so, dass ich an 2 Trainingstagen in der Woche mehr oder weniger Straight-Arm-Strength habe und auf der anderen Bent-Arm-Strength. Also so würde ich es aufteilen im Groben. Das ist nicht in jedem Plan so. Generell muss man dazu sagen, dass sehr viele Calisthenics-Athleten ganz ohne Plan trainieren, sondern einfach nur das, worauf sie gerade Bock haben. Und es wären halt dann mehr oder weniger die, die sehr gute genetische Voraussetzungen haben oder sich besonders viel zerstören im Training. Das ist bei Weitem nicht so ausgereift wie jetzt in anderen Kraftsportarten.
Hm. Sehr spannend auf jeden Fall, da auch eine gescheite Trainingsplanung reinzubringen, ja? Also ja. Stelle ich mir schon auch relativ kompliziert erstmal vor mit den ganzen unterschiedlichen Übungen, ja?
Ja, man muss halt kreativ sein. Also was ich besonders, ich meine, ich coache selber Leute auch und zwar noch nicht so lange, also ich hab auch noch nicht so viel Erfahrung, aber ich habe halt angefangen, weil ich recht oft Anfragen bekommen habe und gerade Anfängern, das traue ich mir zu. Also da kenne ich einfach viele Übungen, vieles, was man direkt aus dem Turnen nehmen kann und ich verwende auch teilweise Techniken aus dem Turnen dann, weil einfach sehr viel sehr ähnlich ist und das jahrelang erprobt, also Jahrzehnte eigentlich lang erprobt wurde dort. Was ich besonders schwierig finde, ist teilweise dieses ganze Thema mit den Rest-Times. Zum Beispiel, wenn ich Handstand trainiere und ich gebe dann meine Handstandübung und der soll diese Übung 8-mal machen und dann hätte er bei allen anderen Übungen hätte er 2 Minuten Rest-Time, dann bin ich halt da so, ja, aber so anstrengend ist das jetzt nicht, ja. Dann gebe ich ihm halt da nur 40 Sekunden oder so und das dann wirklich so zu timen, da tue ich mir dann oft leichter, wenn ich sage, okay, nimm dir 15 Minuten Zeit für das und dann machst du so viele Wiederholungen. Also da sehe ich persönlich recht oft Schwierigkeiten in der Planung. Und was, wie gesagt, gar nicht zum Planen geht, ist Freestyle. Also das ist tatsächlich Freestyle.
Ja. Ja, tatsächlich ist es bestimmt auch super individuell, wie die Konzentration an dem Tag dann wahrscheinlich ist, wenn man so Handstandgeschichten oder neue Techniken halt macht. Manchmal braucht man vielleicht auch, wenn du jetzt einen Tag lang Uni hattest, ein bisschen länger, um halt beim Kopf zu sein, also im Kopf dabei zu sein, ja.
Das ist vor allem ein großer Punkt. Ich finde, der Kopf, beim Handstand spielt der Kopf eine riesengroße Rolle. Also ich bin extrem, ich stehe keinen Handstand, wenn ich unruhig bin im Kopf. Darum mache ich auch bei Wettkämpfen so gut wie keine Handstände, obwohl ich sie eigentlich gut kann. Aber ich mache sie nicht, weil ich weiß, dass ich sie nicht stehe, wenn ich aufgeregt bin. Es geht einfach nicht. Also voll, voll schwierig und das Problem haben einige. Also das ist eine Sache und gerade bei den Dynamics spielt der Kopf eine riesengroße Rolle. Also wenn du nicht im richtigen Vibe bist, fängst du einfach keinen Skill. Und das ist dann nicht so, dass du vielleicht nicht die perfekte Wiederholung hast, sondern du fällst. Also es ist jedes Mal dieses knallharte, nein, du hast es nicht geschafft. Und das kann ziemlich anstrengend werden manchmal, dass man dann, also für den Kopf vor allem, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt dabei und ich haue jetzt nicht die Nerven weg. Also es gibt sehr regelmäßig, gerade die jungen Athleten, also die normalerweise bei uns im Gym sind so 15-, 16-Jährige, die kriegen nach der Reihe mit ihre Wutanfälle, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. So wäre ich wahrscheinlich auch.
Ich bin auch nicht anders. Also ich bin schon sehr viele Male schreiend durch die Halle gelaufen und habe mit Paralyts um mich geworfen, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat. Aber das ist beim Planche-Training zum Beispiel weniger der Fall. Da ist halt, ja, da hast du halt dann einen hässlichen Rap. Ja, dann war halt die Hüfte irgendwie zu hoch oder die Schulter nicht in der richtigen Position. Aber das ist alles nicht so, so knallhart wie, ja, du hast irgendwie zu spät losgelassen und fliegst mit dem Kopf fast gegen die Stange. Also das ist das, was ich meine. Das kann sehr frustrierend sein und es ist wirklich wichtig, dass man da voll da ist. Auch den Mut hat vor allem, weil oft könntest du zwar den Skill, aber wenn du nicht 100% committest, fliegst du trotzdem davon. Also.
Spannend auf jeden Fall.
Ja.
Wie wichtig ist das Thema Ernährung, Gewicht und Form? So? Also ich kann mir vorstellen, dass man schon relativ konstantes Gewicht halten sollte in der Sportart, weil du merkst ja sicherlich auch, zum Beispiel bei Muscle-Ups, wenn du jetzt mal einen Tag lang zwei Kilo mehr Wasser eingelagert hast oder so, dass es vielleicht ein bisschen schwerer ist. Ja, wie sieht das so aus bei dir? Wie handhabst du das?
Also ich sag's mal so, die meisten Athleten pfeifen da ziemlich drauf. Außer sie sind wirklich Elite, dann haben sie es meistens unter Kontrolle. Ich persönlich habe vor 1,5 Jahren mit Tracken begonnen, weil ich normalerweise im Sommer immer danach circa 1-2 Kilo mehr hatte, was man jetzt nicht unbedingt gesehen hat, aber man hat es gespürt bei den Skills. Ja. Und ich habe dann eben begonnen zu tracken und seitdem habe ich eigentlich mein Gewicht relativ konstant auf 50, 51, manchmal fast 52 Kilo. Gerade eben, wenn ich meine Tage kriege, ist es normalerweise bis zu 1,5 Kilo mehr, was wirklich anstrengend sein kann. Also gerade bei Planche-Übungen zum Beispiel oder auch bei Handstand-Push-Ups, dann merke ich das gewaltig. Also wenn davor 7 Sets gut gingen, gingen dann nur 3 Sets gut zum Beispiel. Also das kann schon ziemlich einem reinkacken sozusagen. Aber ich schaue natürlich, dass ich auf meine Makros komme. Ich bin aber jetzt nicht pingelig mit, ja, weiß nicht, also dass ich jetzt jedes Mal genau meine Kalorien habe. Ich versuche halt nicht drüber zu kommen. Also schon immer minimal im Defizit zu sein, weil es ist ja auch, also Calisthenics, das Training zu tracken als Aktivitätskalorien ist enorm schwer. Zwar Tabellen im Internet, wo du es nachschauen kannst, aber da werden Resttimes nicht berücksichtigt. Im Endeffekt fehlt das alles. Also ich bin halt bei mir draufgekommen, okay, ich halte mein Gewicht mit meinem Pensum von Training ziemlich genau, wenn ich knapp unter 2000 Kalorien jeden Tag esse. Also es ist so ein Daumen mal Pi, es ist bei weitem nicht so streng wie jetzt beim Bodybuilding oder so. Aber das funktioniert ganz gut und das habe ich eigentlich ziemlich durchgehend. Ich versuche jetzt auch nicht runter zu cutten oder zuzunehmen. Ich finde das generell oft ein bisschen schwer, weil man muss so ein bisschen dieses abwägen, möchte ich mehr Gewicht dazu bekommen und dann Muskelmasse draus machen oder bleibe ich lieber leicht und arbeite mit dem. Weil natürlich jedes Mal, wenn man Gewicht zulegt und vor allem ist dann die Frage, wo man es zulegt, weil wenn ich das, ich meine, es gibt viele Frauen, die legen in erster Linie zum Beispiel um Bauch und Po herum an und das ist fatal für den Sport, also bei uns dreht sich so oft darum, dass wirklich das Gewicht alles mit den Schultern gehalten wird, wenn es dann unten ist, also irgendwo auf den Beinen oder beim Bauch, ist das echt kein Spaß beim Training. Also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich meistens um die Brust als erstes zunehme. Das ist weniger gravierend, aber man merkt es auch. Und insofern finde ich schwierig. Bei den Männern ist es vielleicht ein bisschen anders, das tut mir schwerer einzuschätzen, aber das ist das, was ich für Frauen sagen kann. Und ich merke es auch bei meinen Kundinnen, also gerade die eher mehr um den Hintern herum haben, was jetzt prinzipiell nicht schlecht ausschaut oder so, ja. Aber die tun sich schwerer. Also ein breites Becken, schwerer Po kann echt einem das Training enorm erschweren. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso sich Frauen so schwer tun, gut in dem Sport zu werden. Weil du die meisten Frauen einfach mehr untenrum sind als da. Und das ist halt wirklich nicht vorteilhaft sozusagen. Ich habe da Gott sei Dank genetisch, glaube ich, ein bisschen ein Glück, dass ich halt recht leicht oben aufbau und vergleichsweise schmale Hüften habe. Geht das aber.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine sehr, sehr große Rolle auch für die Performance spielt. Ja. Also ich glaube, mir würde es zum Beispiel richtig schwer fallen, weil ich relativ viel Gewicht im Unterkörper auch habe.
Das ist richtig stark. Meine
ja, aber da wären dann halt solche Geschichten natürlich sehr, sehr schwierig und herausfordernd, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das spielt eine große Rolle, weil du gesagt hast, Form, das wollte ich noch vorhin sagen. Also prinzipiell ist es ziemlich egal, jetzt unter Anführungszeichen, wie du ausschaust für unseren Sport. Natürlich, also ich persönlich versuche halt, dass ich meine Figur und meine Definition habe von meiner Muskulatur in erster Linie für mein eigenes Ego, weil es mich glücklich macht. Und ich glaube, das kennt eh jeder Sportler, wenn man einmal irgendwie lean war, auf einen gewissen Grad ist das immer das, was man gerne wieder hätte und das halte ich eigentlich relativ gut. Ein Mitgrund ist da auch Instagram irgendwie, weil ich jetzt doch immer mehr mit Brands auch zu tun habe, wo ich mal denke, ja, mein Körper ist halt irgendwie da auch ein Produkt, das ich verkaufe und das Produkt soll passen. Insofern versuche ich halt auch, dass ich meine Leanness sozusagen, meine Körperform so behalte, wie sie ist, weil ich weiß, dass sich alles, was ich mache, der gesamte Sport dadurch wesentlich besser verkaufen lässt. Ja. Jetzt von einer Marketingperspektive, also ich komme ja aus der Wirtschaft, insofern ist das was ich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe.
Ja, voll, und sieht halt auch viel geiler aus, wenn ihr dann so Shows habt, wenn man so ein bisschen lean ist, als wenn sich denkt, oh, nächstes Mal zieh ich ein T-Shirt an. Ne?
Ja.
Ja. Genau, zum Thema Wettkampf und Shows. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das skaliert nach Frauen bis, also wie beim Weighted Calisthenics mit Gewichtsklassen? Oder habt ihr so bestimmte Rubriken, wo man dann performt? Wie bereitest du dich auf einen Wettkampf vor?
Also es ist ein ganz ein heißes Thema. Der Sport ist ja sehr jung. Es gibt da jetzt noch keine konkrete Struktur und irgendwie kocht jede Organisation, die Wettkämpfe organisiert, so sein eigenes Süppchen. Das heißt, wenn man Glück hat, gibt es eine ordentliche Ausschreibung, wo steht, wie gewertet wird, welche Kategorien es gibt. Und dann kann man sich auch ausrechnen, was man braucht, um zu gewinnen. Und wenn man auch das Glück hat, dass das dann tatsächlich auch in diesem Bewerb so angewendet wird und nicht nur formalisiert wurde, aber nicht gemacht wird. Das ist nämlich doch immer wieder der Fall. Generell gibt es für Frauen sowieso nicht so viele Bewerbe. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann sollte man ungefähr ein recht gutes Gleichgewicht zwischen statischen und dynamischen Elementen haben. Das ist normalerweise, hast du bei Freestyle Calisthenics, was ja der Bereich ist, dem ich angehöre, also wo du Statics und Dynamics eben hast, hast du ein Battle-Format. Das heißt, du hast zwei Athleten, die gegeneinander antreten. Und normalerweise gibt es eben zwei Runden. Und nach diesen zwei Runden entscheiden entweder drei oder fünf Judges, ob Athlet A oder B weiterkommt. Und wie das entschlossen wird, der weiterkommt, das hängt eben immer von den Organisationen ab, wobei es halt immer mehr Vereinheitlichungen schon gibt, also es wird besser. Und eben normalerweise machst du es halt so, dass du eine Kombo mehr auf Dynamics fokussiert hast und die andere mehr auf Statics-Kombo fokussiert. Das heißt, du würdest zum Beispiel auf den High Parallels, auf den Barren eben eine eher statisch fokussierte Kombo machen und auf der High Bar etwas, wo du mehr dynamische Elemente hast. So deckst du quasi alle Bereiche von dem Sport ab und das geht immer um diese Completeness quasi, dass du möglichst viel von dem Sport zeigst und der das mehr hat, kommt normalerweise weiter und der halt die höheren Skills hat. Also das würde ich so sagen, ist so im Großen und Ganzen so, wie es bei den meisten Competitions funktioniert. Das heißt, in der Wettkampfvorbereitung an sich mache ich selten sehr spezifisch, weil es schwierig oft ist. Was ich halt mache, ist, ich studiere Kombos ein, also richtige Routinen, wie in der Gymnastik zum Beispiel, wo du halt sagst, ja, du hast deine 10 Elemente und die reißt du so und so aneinander. Genau, also das ist es dann eher, also ich mache ganz normal meinen Plan, aber mache zusätzlich Kombinationen, was meistens nach einem Wettkampf zu der ein oder anderen Überlastung führt, weil man einfach zu viel von allem macht. Aber es ist meiner Meinung nach auch total schwer, sowas zu parametrisieren, weil es eben bei jedem Wettkampf anders ist und auch als Coach kannst du da de facto jetzt nicht wirklich viel Input momentan noch geben, weil es einfach meistens nicht ganz klar ist, was man braucht, um zu gewinnen. Und dann noch dazu kommt, dass meistens die Anmeldungen erst so kurz davor sind und du nicht einmal weißt, jetzt, ob irgendeine Competition stattfindet, dass du manchmal nur 3 Wochen vorher Zeit hast, um dich vorzubereiten. Was man jetzt, wenn man beim Turnen schaut zum Beispiel, da haben wir es meistens ein halbes Jahr vorher gewusst, wann der Wettkampf ist und dann hat man die Kombination halt wirklich schön schon darauf hin trainieren können. Das ist im Calisthenics oft ein bisschen schwer. Darum ist es auch wichtig, dass man im normalen Training halt immer wieder sich, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder Stunde Zeit nimmt und einfach versucht, Elemente aneinander zu reihen.
Okay. Ja. Wie lange hat man in so einem Battle Zeit?
Hängt auch vom Battle ab. Das dauert von 30 Sekunden bis eine Minute. Der Schnitt liegt bei 40 bis 45 Sekunden, würde ich sagen. Also die Battles, die ich gemacht habe, hatte ich eigentlich so gut wie immer 45 Sekunden Zeit. Und davon waren 5 Sekunden meistens so Vorlauf und dann 40 Sekunden. Richtig. Mhm. Das ist eigentlich auch perfekt. Also wenn es länger wird, also länger als eine Minute ist schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Weil,
ja. Ja, das klingt immer so wenig, aber ich kann das aus dem Cheerleading, da hatten wir eine Routine, die hat immer um die 2 Minuten gedauert Und das war aber wirklich so viel und da kannst du auch so viel reinpacken, da warst du danach fix und alle, ja. Ja. Und arbeitest du ja im Team, wenn man dann halt nur alleine ist, dann ist es halt schon eine richtig lange Zeit, ne?
Ja, vor allem, was dann auch dazu, musst du ja alles merken, was du machst.
Ja, also, ja.
Dann, wenn du so eine Freestyle-Kombo zum Beispiel, da gehen die Elemente ja so schnell. Ich meine, ein Flip oder ein Twist, das ist nicht mal eine halbe Sekunde, ja.
Ja.
Und das du musst es wirklich perfekt drinnen haben, wenn du sauber machst, oder du bist eben einer dieser Athleten, der ständig nur Freestyle trainiert und das nach dem Zufallsprinzip mehr oder weniger aneinander anordnet, je nachdem, wie er gerade die Stange fängt, macht er halt einen Skill dran oder nicht. Der Athlet bin ich absolut nicht, also ich bin mehr der Planungstyp, aber da gibt es wirklich solche und solche. Aber es ist anders, das stimmt.
Ja, wo liegen so deine Schwachstellen, also wo hast du im Training Probleme bei, hast du irgendwas, wo du sagst, boah, da muss ich immer dran arbeiten und komme nicht irgendwie nicht so voran?
Also ich habe eine riesengroße Schwachstelle jetzt mittlerweile seit einem Jahr, die aus einer Überlastung wegen einer Competition entstanden ist, und das ist der Frontlever. Also ich hatte, wie mein Coach mich angefangen hat zu trainieren, hatte ich einen sehr guten Progress und habe recht bald den Full Frontlever gehabt. Und dann habe ich im Zuge der Wettkampfvorbereitung so oft den gemacht in Kombinationen, dass ich mir eine Überlastung im oberen Rücken geholt habe. Und wir wissen nicht genau, welcher Muskel es ist, aber gehen davon aus, dass der Rhomboideen bzw. Trapezius sich halt voll verkrampft. Und das ist was, was halt einfach nicht aufgeht. Und ich musste da echt eigentlich 3 Progressionen zurücksteigen, was umgerechnet circa der Progress von 1,5 Jahren sein kann. Also das ist momentan so die größte Schwachstelle, würde ich sagen. Und sonst Probleme beim Training, ist es in erster Linie unterschiedliche Setups. Also gerade beim Freestyle-Training ist das eine Katastrophe, wenn die Stangen anders sind, wenn der Boden nicht gleich ist und du weißt, wenn du fällst, ist es 3-mal so hart. Oder auch wenn man mit Bändern arbeitet, im Planche-Training zum Beispiel, dann ist die Stange höher, das heißt, es ist mehr Zug am Band, das heißt, die Übung wird leichter, obwohl du das gleiche Band verwendest. Sowas kann echt mühsam sein manchmal, aber ich glaube, es gehört einfach dazu, zu unserem Sport. Und ich würde sagen, was auch ein eher größeres Problem ist, ist mein eigener Perfektionismus. Also ich tue mir total schwer zu sagen, okay, das war jetzt ein guter Satz. Ich finde immer irgendwas, was mir nicht passt. Und bin dann oft froh sogar, wenn mein Trainer sagt, hey, Iris, das war gut, weil ich selber nie so wahrnehmen würde. Also das kann schon ziemlich an einem nagen dann manchmal.
Und man muss bestimmt unwahrscheinlich geduldig sein, ja?
Ja, also Geduld, das war vor allem im ersten Jahr mein größtes Problem und auch der Grund, wieso ich extrem schnell verletzt war und alle möglichen Probleme hatte, die man sich vorstellen kann. Also ich hatte dann auch ein Überlastungssyndrom im Handgelenk, dass ich 4 Monate lang nicht losgeworden bin. Geduld ist sicher für die meisten das größte Problem. Ich muss aber sagen, ich bin mittlerweile einfach an einem Punkt angekommen, wo ich lang genug schon trainiere, dass ich weiß, dass die Dinge einfach seine Zeit brauchen. Also ich habe für einen Handstand-Push-Up, den manche Leute in einem halben Jahr lernen, habe ich 1,5 Jahre gebraucht. Ja. Ich meine, ich kann mich natürlich in erster Linie nur mit Männern vergleichen, weil es kaum Frauen gibt in dem Sport. Aber man macht es halt dann trotzdem. Ja. Und das kann dann schon frustrierend sein, gerade wenn man am Anfang steht und sieht, was andere Leute schon können. Und vor allem gerade bei 16-Jährigen oder so sehe ich das oft. Die sind dann so, oh, der ist gleich alt wie ich und der kann das schon sein. Ja, wurscht, der hat das aber schon 5 Jahre lang vor dir gemacht. Ich meine, das ist schon oft ein Thema, ja. Die Geduld.
I know. Aber ich glaube, das ist auch eh in jedem Sport, der so viel von dem Körper abverlangt. Also,
ja, vor allem, wenn es keine Trainer gibt. Das ist das Problem in Calisthenics. Die meisten trainieren ohne Coach. Das heißt, es gibt keiner, der die irgendwie an die Leine nimmt. Jetzt fangen die mit 15 an, sind voll mit Testosteron, probieren alles aus, was sie sehen, tun sich nur weh dabei und sind spätestens mit 18 so weit, dass mal die Hälfte der Gelenke ein halbes Jahr lang Pause macht, bevor sie weitermachen können. Ja. Das ist schon heftig teilweise beim Sport und ist, glaube ich, ein Problem, was in sehr vielen Freestyle-Sportarten passiert. Also auch wenn du Freeskiing hernimmst oder Skateboarding, Parkour, die haben alle diese Probleme, gerade die Youngsters.
Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Also, wo sind so deine Ziele im Calisthenics? Was sind so die größeren Sachen, die man da anstrebt?
Also, ich würde sagen, skilltechnisch habe ich natürlich ein paar Ziele, vor allem was die Statics betrifft, weil das einfach meine Schiene ist. Und das ist in erster Linie Full Planche, möchte ich unbedingt können, weil es quasi kaum Frauen gibt, die das in schöner Form machen. Also, das möchte ich unbedingt lernen. Vielleicht sogar irgendwann mal Kies, wobei das schon sehr utopisch ist, weil der Skill halt wirklich verdammt schwer ist. Aber wäre ein Traum. Und dann gibt es so Sachen wie 90-Degree-Handstand Push-Ups, die kennst du wahrscheinlich eh auch, oder? Also wo du im Handstand runtergehst, bis in die Waagrechte mit deinem Körper hoch.
Ja.
Das auf jeden Fall. Also gerade bei den Statics gibt es ja immer ein paar Skill-Goals und sonst. Es gibt diese eine Competition, die heißt Burning Gate. Ist Italien und die sind sehr Statics-lastig und werden so ein bisschen, ich würde mal sagen, man kann sie fast ein bisschen so als die Statics-Weltmeisterschaften sehen. Und da wäre halt irgendwie der Traum, Top 3 irgendwann mal zu kommen. Und ich glaube eigentlich auch, dass ich das schaffen kann, weil halt in erster Linie europäische Athleten dort sind. Und ich die Frauen eigentlich in Europa oder Westasien sozusagen eigentlich kenne. Also ich glaube, dass ich da denke ich in ein paar Jahren schon auf dem Niveau sein könnte, dass das funktioniert.
Kann
Mal
da
schauen.
jeder teilnehmen oder musst du dich dafür qualifizieren?
Es gibt schon Qualifikationen, wie die genau ausschauen, weiß ich aber nicht. Also ich habe ursprünglich überlegt, letzten Herbst schon teilzunehmen, aber dann war das mit der Corona-Situation alles so unsicher. Und jetzt muss ich eh schauen, wie es dann aussieht, wenn ich im Master bin, wie viel Zeit ich habe. Aber das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir irgendwann noch erfüllen möchte.
Ja. Ich finde, im Gesamten hört sich die Sportart schon relativ fordernd an. Du sagst jetzt, du kennst viele, die so mit 15, 16 anfangen. Aber würdest du generell sagen, dass, ja, wer ist dafür geeignet und wer halt eben nicht so? Das sind ja auch, ich meine, du hast halt einen unwahrscheinlich guten Hintergrund aus
Ja.
sportlicher Sicht. Ja, also wie schätzt du das ein, du Coach, der auch, gibt es so Leute, wo du sagst, du, pass auf, wir können gern das und das machen, aber ich sehe da für dich jetzt irgendwie jetzt nicht so die Perspektive.
Also da muss ich generell was sagen und das ist, glaube ich, einfach ein Teil meiner Lebenseinstellung. Ich finde, dass bis zu einem gewissen Grad kann jeder alles erlernen, wenn er jetzt nicht irgendwie behindert ist oder halt wirklich also offensichtlich Nachteile hat, die ihm gewisse Dinge einfach nicht ermöglichen, aufgrund von biologischen Gründen, was auch immer. Ja. Also das ist das Einzige, wo ich sage, das ist vielleicht schwierig, aber generell bin ich ein Mensch, der sagt, okay, alles, was du schaffen willst, kannst du bis zu einem gewissen Grad auch schaffen. Gerade in der Spitze geht es halt natürlich dann um gewisse Qualitäten, die einfach nicht jeder hat. Und da rede ich in erster Linie von Disziplin, die viele Leute einfach nicht haben. Die Disziplin, auch Pausen zu nehmen und Pausen zu machen. Die Disziplin, richtig sein Training zu koordinieren, sich nicht ständig vom eigenen Ego überrennen zu lassen. Das sind einfach tatsächlich Charaktereigenschaften, die extrem wichtig sind und, glaube ich, gerade in der Elite das sind, worauf es ankommt. Ansonsten sind natürlich auch gewisse genetische Hintergründe da, die eine recht große Rolle spielen. Stichwort Länge der Gliedmaßen. Also wenn ich lange Arme und kurze Beine habe, ist das super für den Sport. Wenn ich riesengroß bin, sehr lange Beine habe und kurze Arme habe, ist das ziemlich unpraktisch. Und da möchte ich vor allem jetzt auch aufs Thema Frauen eingehen, weil wenn Frauen, wie ich vorher schon gesagt habe, eher viele jetzt um die Hüften haben und also ich rede jetzt gar nicht davon, dass sie dick sind oder irgendwas, ja, aber einfach ein breiteres Becken haben, einen größeren Hintern haben und der Gesamtkörperschwerpunkt einfach wesentlich tiefer liegt und die dann vielleicht auch noch das Pech haben, dass die eher an den Beinen zunehmen als woanders, dann ist das gerade für die schwierigeren Statics eine ziemliche Herausforderung und ich denke nicht, dass jeder zum Beispiel eine Planche schaffen kann. Also wenn man wirklich extrem benachteiligte, wie soll ich sagen, Körperproportionen hat für diesen Sport, dann kann das problematisch sein. Der ist dann vielleicht im Freestyle gut, das geht dann noch, wobei auch da, gerade wenn man da zum Beispiel lang ist, dann hast du halt weniger leicht eine schnelle Drehung drinnen. Also solche Sachen spielen dann schon rein. Ich meine, die kann man bis zu einem gewissen Grad überbrücken, wenn man mehr Disziplin hat und mehr Ehrgeiz und mit der richtigen Person arbeitet. Also da gibt es relativ viele Faktoren, finde ich, die reinspielen. Ich würde aber prinzipiell sagen, wenn man jetzt Calisthenics nach der Definition zum Beispiel vom, wie es im Merriam-Webster Dictionary steht, und das ist mehr oder weniger nur Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, sage ich, das kann jeder machen. Ja? Da kann ich meinem Opa auch einen Plan schreiben und der wird das machen. Also das ist sehr stark eine Definitionsfrage, meiner Meinung nach.
Das hast du schön gesagt und hat auch sehr viel drin gesteckt, gerade auch zum Thema Geduld und Disziplin. Das heißt ja nicht immer, dass man diszipliniert ist, wenn man jeden Tag probiert, sich umzubringen im Training, sondern halt auch sich gewisse Pausenzeiten zu nehmen und da mal 3 Schritte zurückzugehen. Da kann ich das gerade sehr gut nachvollziehen, ist bei mir auch gerade so. Ja. Aber da steckt auch viel drin, was man so bei Beginnern auch beachten sollte. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, das passt bei mir, ich würde jetzt gerne anfangen, oder du hast ja auch Coaches, die jetzt sicherlich so in den Anfangsjahren stecken. Was sind so die 3, 4 Keypunkte, die du so beachtest, die du deinen Coaches sagst?
Ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist wirklich, also das sage ich generell, jetzt nicht nur meinen, die Leute, die zu mir zum Coaching kommen, die haben meistens schon die Einstellung, okay, wir fangen klein an und wir arbeiten uns hoch. Was ein riesengroßer Vorteil ist, weil ich bei denen nicht am Mindset herumschrauben muss. Weil, also die kommen meistens schon mit dem richtigen Mindset rein und sind auch oft Leute, die jetzt keine 16-Jährigen sind, sondern eher vielleicht schon 25-Jährige, die gerne Pull-Ups können würden, ne? Die gehen mit einer ganz anderen Einstellung rein und bei denen habe ich noch nie dieses klassische Anfängerproblem gehabt. Generell aber, was ich auf Instagram sehr viel sehe, und ich kriege extrem oft Nachrichten von jungen Leuten, die anfangen mit Calisthenics, die wollen alles sofort. Und ich finde das Allerwichtigste und wirklich die Bottomline von Calisthenics-Training und auch bei vielen anderen Bereichen im Leben ist Baby Steps. Also wirklich kleine Schritte, einen Fuß vor den anderen setzen. Es bringt nichts, wenn ich keine Protraktion in einem Planche Lean machen kann, dass ich einen Straddle Planche probiere. Es bringt nichts. Ja? Und das zu verstehen, ist, denke ich, das Allerwichtigste am Anfang, weil sonst schießt man sich einfach ins Trainingsnirvana und tut sich nur weh mit dem, was man tut, sozusagen. Und das kann im Calisthenics sehr schnell ins Auge gehen, gerade wenn man es, vor allem auch, wenn man sich jetzt dynamische Elemente anschaut, wenn jemand ein schlechtes Körpergefühl hat und einen Rückwärtssalto-Abgang versucht von der High Bar, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der vielleicht am Kopf liegt. Ja? Also solche Sachen, einfach dieses den eigenen Körper mal kennenlernen und dann wirklich Schritt für Schritt arbeiten, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, dass das Frauen in Summe wesentlich besser hinbekommen als die Männer, was ich so beobachte. Ohne da jetzt besonders sexistisch zu sein, aber ich habe das Gefühl einfach, wenn ich den Mädels sage, hey, Despacito, Step by Step, wir kommen da hin, dann funktioniert das. Bei den Burschen ist immer gleich so, zack, und weg sind sie. Und 2 Monate später haben wir schon die erste Schulterüberlastung oder ein gerissenes Band oder was weiß ich was. Das ist ein größeres Problem. Also in erster Linie die Baby-Steps und sich, dass man, wenn man sich schon vergleichen möchte, sich mit den richtigen Leuten vergleicht. Ich kann mich nicht mit jemandem vergleichen, der nur weil er gleich alt ist wie ich, viel besser ist, aber trotzdem, weil er in erster Linie 5 Jahre vor mir angefangen hat. Also das zu verstehen, das tun viele nicht. Und natürlich spielt da das Alter auch eine gewisse Rolle, sage ich jetzt mal. Und auch um auf die Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, gerade wenn jemand halt 35 ist und mit Calisthenics anfängt, wird er wahrscheinlich nicht mehr Freestyle machen. Außer er war davor vielleicht Profiturner, ja. Dann lasse ich es mir einreden. Aber das sind einfach das Körpergefühl in einem gewissen Alter zu entwickeln und auch den Mut zu haben, sich sowas zuzutrauen und zu verstehen, wie ich jetzt so schnell eine Bewegung koordinieren muss, dass das auch funktioniert. Das geht ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr so gut, wenn man nicht davor anderwertig Sachen gemacht hat, die vielleicht in dem Fall helfen.
Ja, sehr cool. Du bist ja auch sehr stark auf Social Media unterwegs und da auf jeden Fall ja auch, denke ich mal, mit der Mission, eben diese Sachen aufzuklären, die du gerade auch benannt hast. Wo kann man dich denn verfolgen und ja, wie findet man dich und wo?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist in meinem Fall Instagram, wo ich eigentlich mehr oder weniger fast täglich meine eigenen Trainings zeige, aber sonst vor allem viele Tipps gebe, gerade eben für Leute, die so Anfänger, Intermediate Level sind, also noch nicht sehr fortgeschritten, aber schon gewisse Sachen probieren können. Das ist iris_easy. Und sonst, wer wirklich was lernen möchte, YouTube, also ich habe eigentlich auf YouTube jetzt die 3,5 Jahre plus einiges, was ich aus dem Turnen gelernt habe, da meine besten Tipps und Tricks in Videos gepackt und auch für Anfänger sehr viel. Also ich habe eine ganze Reihe an Videos nur für Anfänger auch. Das ist auch Iris Easy. Genau, und wer sich gerne eher lustigen Content reinzieht, auch bin ich auch auf TikTok, auch iris_easy.
Genau. Sehr cool, auf jeden Fall.
Und auch bei Interesse an Coaching natürlich einfach mir eine DM schreiben oder ja, das ist das Einfachste. Also ich antworte eigentlich fast jedem, außer es sind irgendwelche sexistischen Meldungen oder anderwertig radikalen Dinge, da steige ich nicht drauf ein.
Na. Sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Also das ist ja ein Training, das guckt man sich ja auch gerne mal an, vor allem auf deinem Profil auch. Spannend ist halt nicht so stumpf wie jedes Mal eine Kniebeuge oder sowas.
Die Kombos sind immer besonders gut. Also alles, wo jetzt viel Trara ist, jetzt mal.
Ja. Ja. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben, bevor ich die Aufnahmen hier beende?
Gibt es irgendwas Wichtiges noch? Ich würde sagen, wenn ihr Lust bekommen habt, jetzt gerade beim Anhören mit Calisthenics zu beginnen, wie gesagt, ich habe schon vorher bei einer Frage geantwortet, dass es meiner Meinung nach nicht unbedingt jetzt viele Grenzen gibt bezüglich, wer das beginnt und wer nicht. Traut euch ruhig drüber. Es ist, schaut oft schwerer aus, als es ist, aber oft auch umgekehrt leicht aus, als es ist. Aber man kann alles lernen und man kann alles aufbauen. Und nur weil man jetzt nur die Profis auf Social Media oft sieht, heißt das jetzt nicht, dass du das nicht auch lernen kannst. Also einfach mal drüber trauen, wenn man Lust hat. Ja. Danke auch dir für die Möglichkeit da.
So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du sagst, hey, ich habe mega Bock, auch im Kali anzufangen, dann kannst du dich gerne bei der Iris melden oder mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich verlinke das auf jeden Fall alles unten in der Beschreibung. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, gib uns gerne Bescheid. Lass uns gerne ein Feedback da. Teil die Folge. Spread Love. Vielen Dank und hab einen wunderbaren Tag.